SRF Audio.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Ich habe mich sehr amüsiert in Driveaway Dolls von einem Coen-Bruder. George Wirsch ist eher enttäuscht von Letizia Colombanis Bestseller-Selbstverfilmung La Tresse. Brigitte Hering mag Franz Rogowski in Lubo besser als den Film. Und Bodo Frick hat nachgefragt, wie in der Schweiz Altersfreigaben für Filme zustande kommen. Dazu versuche ich, den peinlichen Altersausverkauf von Oliver Stone einzuordnen. Und dann, wie gewohnt, Kurztipps und Tonspur.
Hua!
Klar wollen Sie ins Kino, ist ja auch ein schönes, breites Angebot derzeit. Hier sind also jene fünf Filme daraus, von denen wir meinen, Sie sollten sie wirklich nicht verpassen. The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Ohne ihn zu zeigen, vermittelt dieser Spielfilm den Horror des Konzentrationslagers von Auschwitz wie keiner zuvor. Erinnerung schaffen aus Gegenwart. The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Driveaway Dolls von Ethan Coen. Ein demokratisch-lesbischer Roadmovie-Screwball-Easy-Rider-Hochglanz-Untergrund-Gaga-Kinnhaken mit Schwung. Driveaway Dolls von Ethan Coen. Mehr dazu gleich im Anschluss. Dune Part 2 von Denis Villeneuve. Um düstere Prophezeiungen geht's auch in Teil 2 der barocken Weltraumoper. Aber immerhin zählt jetzt die Gegenwart. Die langwierige Exposition ist vorbei und das Drama kommt in Fahrt. Dune Part 2 von Denis Villeneuve. La Passion de Dodin Buffon von Tran Anh Hung. Eine hinreißende Liebeserklärung an die französische Küche, die Kunst des Kochens und die Kunst des gemeinsamen Lebens. La Passion de Dodin Buffon von Tran Anh Hung. Green Border von Agnieszka Holland. In anklagender Haltung erzählt Altmeisterin Holland von Geflüchteten, die an der weißrussisch-polnischen Grenze zum Spielball globaler Interessen werden. Nicht immer subtil, aber entschlossen zu zeigen, was sonst unsichtbar bliebe. Green Border von Agnieszka Holland. Die Tonspur, die ich jetzt für Sie auslege, die stammt aus einem aktuellen Film. Aber der Anlass für meine Wahl ist noch aktueller.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt? Und wer ist da am Ende sehr zufrieden?
Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà, mais... Vous ne vous êtes jamais eu.
Je peux vous poser une question? C'est très important pour moi. Je suis votre cuisinière ou je suis votre femme?
Ma cuisinière.
Merci.
Vielleicht haben Sie den Herrn nicht gleich erkannt, aber die Dame ziemlich sicher. Und sie ist auch der Anlass für die Wahl dieses Ausschnitts aus einem aktuell unverpassbar im Kino laufenden Filmfest. Auflösung wie immer am Ende der Rolle. Ob No Country for Old Men oder Fargo, hinter den smarten Kinohits standen seit 40 Jahren die Coen-Brüder als Duo. Nun aber hat Ethan Coen eine Komödie geschrieben und inszeniert, für die er nicht mit seinem Bruder Joel zeichnet, sondern mit seiner Frau Trisha Cook. Driveaway Dolls heißt das rasante Roadmovie um clevere Lesben, dümmliche Gangster und einen korrupten Politiker. Frauenpower ist angesagt, denn die Driveaway Dolls, die Wegfahrpuppen des Titels, das sind Jamie und Marion. Jamie hat eben ihre Freundin, eine Polizistin, betrogen und wird von dieser aus der gemeinsamen Wohnung geschmissen. Ich glaube, ich hab's gesehen mit der Liebe, meint Jamie. Das Konzept ist einfach nicht mehr relevant für Lesben im 21. Jahrhundert.
I've had it with love. I don't believe it's relevant to the 21st century lesbian.
Die super vernünftige Marion dagegen, die hatte noch gar nie eine Beziehung. Und darum hauen wir jetzt gemeinsam ab, verkündet Jamie.
I'm leaving town. I've been unhappy.
That's why we take this trip together, honey babe.
We get our act together.
Die zwei Frauen überführen für eine Agentur ein Auto von Philadelphia nach Tallahassee, Florida. Dabei werden sie aber von Gangstern verfolgt, die den geheimnisvollen Koffer zurückwollen, der im Auto liegt. Denn der Agenturmann, der hat den zwei Frauen beim Stichwort Tallahassee genau den Wagen überlassen, den Minuten später die Gangster abholen wollen.
We're here for the car.
Wait a minute. You call with a drop-off in Tallahassee, and then these broads come in and say they're ready to go to Tallahassee. They drive the car instead of you. Is that bad?
Bad if they find the goods.
Der Ton des Films ist der einer klassischen Screwball-Comedy, wie sie in den 1930er Jahren geschrieben wurden, mit skurrilen Figuren, die sich schnelle, absurde Dialogduelle liefern. Etwa dieser da, in dem der als Curly angeschriebene, schmierige Autoagenturchef den Frauen erklärt, sie sollen ihn nicht Curly nennen. Das sei zu familiär.
Curly's Drive Away, Pennsylvania's most trusted name in car delivery.
Curly here.
Don't call me Curly.
And your name Curly?
My name is Curly. We just met. It's too familiar.
Aber zum rasanten Screwball-Ton gesellt sich neben der feministisch-lesbischen Attitüde der Heldinnen eine aufkeimende Liebe zwischen den beiden. Und ihr Kampf gegen den von Matt Damon verkörperten reaktionären Florida-Senator Gary Channel, der um jeden Preis den für ihn kompromittierenden und absolut nicht jugendfreien Inhalt des Koffers wiederhaben möchte. Und da bezieht der Film dann auch seine eigentliche Power. Angesiedelt ist die Geschichte im Jahr 1999, also 10 Jahre vor dem Aufkommen der libertären Tea Party-Bewegung in den USA, welche schließlich zu Trumps Präsidentschaft führen sollte. Das Drehbuch von Cook & Cohen packt die ganze Wut der liberalen Demokraten über die reaktionären Strömungen, gerade auch in Florida, in dieses lesbisch-feministische Roadmovie mit derbem, sexualisiertem Humor und mit allem, was Trump-begeisterte US-Republikaner auf die Palme bringt. Das ist lustig, provokativ und auf eine funkelnd subversive Art befreiend.
Wow, you had a full day.
Drive Away Dolls, jetzt im Kino. Auf dem französischsprachigen Plakat steht es in großen Buchstaben. Préparez-vous à être ému aux larmes. Seien Sie darauf gefasst, zu Tränen gerührt zu werden. Das Filmdrama, das da so vollmundig beworben wird, heißt auf Französisch La Tresse, der Zopf auf Deutsch. Der Zopf basiert auf einem gleichnamigen Bestsellerroman der Französin Laetitia Colombani und kommt jetzt in die Kinos, inszeniert von der Autorin selbst. Georges Wirsch hat getestet, wie nah er am Wasser gebaut ist.
In Romanform funktioniert dieser Stoff ausgezeichnet, kein Zweifel. Von 3 Frauen ist die Rede, verteilt auf 3 Kontinente. Und es wird erzählt, wie diese 3 Frauen, die sich gar nicht kennen, ankämpfen gegen persönliche Rückschläge oder gesellschaftliche Normen. Doch der Reihe nach. Da ist Smita in Indien. Sie gehört zur untersten sozialen Kaste der Unberührbaren und sie flieht vor der Unterdrückung im Dorf mit ihrer kleinen Tochter. Sie flieht auch vor ihrem eigenen Mann, was das Mädchen aus dem fahrenden Bus heraus gerade noch mitbekommt. Herzzerreißend genug, aber schon geht es weiter mit Julia. Süditalienerin. Julia steht vor einer konkursgefährdeten Perückenwerkstatt und kann ihr Personal und ihr Haus nur dann retten, wenn sie einen Mann heiratet, den sie nicht liebt. Und dann ist da zu guter Letzt Sarah. Sarah, erfolgreiche Anwältin in Montreal, Businesswoman, alleinerziehende, dreifache Mutter, aber Sarah erkrankt an Krebs. Statt Chefetage im Wolkenkratzer heißt es Chemotherapie. Doch Sarah meint, Karriere zuerst und sich bloß nichts anmerken lassen.
Good to know everything's fine. Take care of yourself, okay? And give a big hug to the kids.
I will.
Okay, love you.
I love you so much. Bye, Dad.
Love you, bye.
Schon wieder vergossene Tränen. Das ist viel Leiden für einen Spielfilm, obwohl sich der Zopf 2 Stunden Zeit nimmt und obwohl er die schweren Schicksale poetisch alle verknüpft mit einer Metapher, eben derjenigen des Zopfs. Dieses geflochtene Haupthaar, von dem sich die Inderin Smirta als Opfergabe trennt, welches die Italienerin Julia dann verarbeitet und mit dem die Kanadierin Sarah schließlich ihren Haarausfall verbirgt. eine Metapher, aber viele gewichtige Themen. Ausgrenzung, Armut, Krankheit, sozialer Druck, gerade bei Frauen weltweit, das gehört angesprochen, gezeigt, immer und immer wieder. Und doch, es gibt Momente im Leben eines Kritikers, da muss man zu einem gut gemeinten Film sagen, er ist zu gut gemeint. Die Klaviermusik stört, das Konzept ist überladen und zum Schluss dann dieser Zopf auf Weltreise, der von Frau zu Frau gelangt. Das mag literarisch durchgehen, in Filmform wirkt es dann doch an den Haaren herbei. Aber nein, lassen wir das. Und dann gibt es eben auch noch diejenigen Momente im Leben eines Kritikers, da darf man ruhig auch einmal das Maul halten. Der Zopf will ja gar nicht subtil sein oder diskret, nein, er will betroffen machen. Er zielt mit seinen Erzählungen ganz offen und direkt auf die Tränendrüse und dort kommt er auch an. Kennen Sie dieses Gefühl? Sie finden etwas eigentlich kitschig, berechnend, durchschaubar, aber Ihre Augen röten sich trotzdem? Das ist mir passiert. Genau so ein Film ist der Zopf.
Georges Wirsch, der Zopf, jetzt neu im Kino. Aktion Kinder der Landstraße, ein dunkles Kapitel Schweizer Geschichte. Im Auftrag der Schweizer Behörden nahm die halbstaatliche Organisation Pro Juventute zwischen 1926 und 1973 hauptsächlich jenischen Familien die Kinder weg und steckte sie in Heime oder Pflegefamilien. Der italienisch-schweizerische Spielfilm Lubo basiert auf so einem Schicksal. Erzählt ist die epische Lebensodyssee des jenischen Lubo, der Frau und Kinder verliert, aus dem Kriegsdienst desertiert und sich eine neue Identität schafft. Brigitte Hering.
Lubo Moses Familie zieht im Kanton Graubünden von Dorf zu Dorf, führt Straßentheater auf und lebt in Pferdewagen. Die Moses sind jenische Nomaden mit eigener Sprache und eigener Kultur. Der deutsche Schauspieler Franz Rogowski schlüpft verblüffend vielsprachig auf Schweizerdeutsch, Jänisch und Italienisch in die Rolle des Lubo. Der Film beginnt 1939. Um die Schweiz herum herrscht Krieg und Lubo wird von der Straße weg eingezogen für den Grenzschutz.
Lubo Moser, bist du Jänisch?
Lubo Moser, du wirst eingezogen.
Wir? Packst deine Sachen, kommst mit uns in die Gendarmerie. Wann geht's in die Kaserne?
Während er im Militär ist, holt die Gendarmerie im Zuge der Aktion Kinder der Landstraße seine Kinder. Seine Frau stirbt bei dem Versuch, sich zu wehren. Das ist der erschütternde Anfang des Films Lubo, den der italienische Regisseur Giorgio Di Ritti gedreht hat, basierend auf dem ebenfalls italienischen Roman Il Seminatore. Lubo desertiert aus dem Kriegsdienst, stiehlt die Identität eines österreichisch-jüdischen Tuch- und Schmuckhändlers und sucht im Schutz der neuen Identität seine Kinder. Zunächst bei Verwandten. Ob sie wissen, wo die Kinder hingebracht wurden, fragt er auf Jänisch. Nein, sagt eine Verwandte seiner Frau, aber auch Kinder anderer Familien seien weggenommen und in ein Heim in Chur gesteckt worden.
Nein, du willst gar nicht mehr hingemeint haben.
Lore. Aus Gemperlis hätten sie vor Zwissien mit Galmen geschnifft und das Chur in ein Galmenlicht geholt.
Weder dort noch in Zürich bei der Pro Juventute wird Lubo, nun alias Bruno Reiter, fündig. Bis hierher ist Lubo spannend wie ein Krimi. Nach und nach beginnt der Film nun aber zu zerfasern. Er erzählt nun die nächsten 20 Jahre im Leben Lubos, lückenhaft und nicht immer nachvollziehbar. Die Suche nach den Kindern gerät zunehmend in den Hintergrund. Lubo fängt verschiedene Liebesaffären an, lebt in Zürich, später im Tessin und in Italien. Und erst am Ende kommt der Film auf das Hauptthema zurück, auf die Suche nach den Kindern, die vom Staat gestohlen worden sind. In der literarischen Vorlage hat die jahrzehntelange Odyssee Lubos einen klaren Antrieb. Vorhergesagt von seiner Schwiegermutter geht er als selbsternannter Seminatore, zu Deutsch als Sämann oder besser salopp als Besamer, durch die Welt mit dem Ziel, den ahnungslosen Schweizerinnen viele jenische Kinder zu machen. Im Film fehlt dieser Aspekt, abgesehen von einer etwas unverständlichen Wahrsageszene mit der Schwiegermutter, komplett. Lubos Antrieb wird nie plausibel. Das episch angelegte Werk wirkt hier und da recht fahrig erzählt. Zu viele Schlenker, zu viele Figuren gibt es und mit fast 3 Stunden ist der Film zu lang. Da vermag auch der wunderbare deutsche Schauspieler Franz Rogowski als Lubo nicht, diesen Film allein zu tragen. Das ist schade, denn in vielen Bereichen hat Regisseur Giorgio Di Ritti sorgfältig inszeniert. Der Film ist fein ausgestattet und schön anzuschauen und er ist vielsprachig gespielt. Und im Einzelschicksal Lubos spiegelt sich ein Stück Schweizer Geschichte, das erzählt werden soll und muss. Aber gern etwas weniger ausufernd.
Brigitte Hering. Der italienisch-schweizerische Spielfilm Lubo läuft jetzt im Kino. Wenn Gewalt vorkommt oder Sex in einem Film, dann wird der erst ab 16 oder 18 Jahren freigegeben. Das sind dann zum Beispiel diese FSK-Angaben auf Filmen, die kennen Sie wahrscheinlich. Die Altersfreigabe der freiwilligen Selbstkontrolle in Deutschland. Dabei geht es allerdings nicht immer um Gewalt oder Sex. Manchmal reichen auch diskriminierende Ausdrücke, wie zum Beispiel beim Mary Poppins-Film aus den 1960er Jahren. Da hat die britische Filmzensur die Altersfreigabe kürzlich hochgeschraubt, wegen dem verwendeten diskriminierenden Ausdruck Hottentotten. Das haben wir zum Anlass genommen und Altersfreigaben in der Schweiz genauer angeschaut. Bodo Frick hat das Thema vertieft, Jodok Hess hat ihn dazu befragt und zu Beginn gleich etwas festgestellt.
Bodo, du hast gemerkt dabei, das ist gerade bei uns in der Schweiz gar nicht so einfach.
Ja, das stimmt, weil Streamingdienste oder Pay-TV-Anbieter urteilen nach anderen Kriterien, als das zum Beispiel die FSK macht, die du gerade erwähnt hast. Diese Altersfreigabe, die steht ja auch bei uns auf Blu-ray und DVD-Filmen. Und bei Kinofilmen läuft es nochmals anders. Da kümmert sich in der Schweiz sogar ein separates Gremium darum, die sogenannte Kommission für Jugendschutz in Filmen.
Und was macht die genau?
Ja, diese prüft eben Filme, die neu ins Kino kommen. Meist liefern die Filmverleihe da schon eine Altersempfehlung mit. Die Kommission, die schaut dann, ob sie diese übernimmt, ob der Film eventuell auch schon eine FSK-Empfehlung hat, welche sie übernehmen kann, oder ob sie eine eigene Altersempfehlung macht anhand einer Prüfung, bei der die Kommission einen Kriterienkatalog anwendet. Kommissionspräsident Marc Flückiger erklärt das am Beispiel von Gewaltdarstellungen.
Es gibt ja in jedem Film Gutes, es gibt Schlechtes. Und wenn das Gute über das Schlechte quasi wie triumphieren kann, ist das eine ganz andere Beurteilung der Gewalt, als wenn eben durchgängig durch den Film nur Gewalt ausgeübt wird und die Opfer auch dieser Gewalt erliegen.
Und anhand eben solcher Kriterien bestimmt die Kommission für Jugendschutz in Filmen eine Altersfreigabe für die Kinos und die meisten richten sich dann auch danach, weil es eine Vereinbarung gibt zwischen Kommission und Kantonen. Aber so einfach, wie das jetzt klingt, ist es eben de facto nicht.
Aber wo liegt denn der Hund begraben?
In der fehlenden Gesetzgebung in der Schweiz gibt es nämlich kein einheitliches Jugendschutzgesetz, das auf Filme angewendet werden kann. Einige Kantone, die regeln und kontrollieren die Altersfreigaben, andere aber nicht. Und deshalb ist aktuell ein Bundesgesetz in Arbeit, das den Jugendschutz in Filmen und Videospielen gesamtschweizerisch regeln soll. Und zwar nach einheitlichen Kriterien, erklärt Yvonne Haldimann. Sie ist stellvertretende Leiterin Bereich Kinder- und Jugendfragen beim Bundesamt für Sozialversicherungen.
Außerdem muss dann auch ein einheitliches Altersklassifizierungssystem verwendet werden. Das heißt, diese Kennzeichnung, die sieht immer gleich aus, die ist immer am selben Ort. Da sind immer die gleichen Informationen drauf. Und das alles hilft, damit Eltern rasch und einfach Informationen zum Inhalt des Films erhalten.
Das neue Gesetz sieht auch eine Alterskontrolle vor. Das heißt, dass alle Kinos und Läden, die Filme verkaufen, die müssen das Alter dann auch prüfen, also ähnlich wie das beim Verkauf von Tabak oder Alkohol schon der Fall ist.
Dann tut sich da noch etwas. Bodo, vielleicht trotzdem noch mal kurz zum Beispiel Mary Poppins, das wir eingangs hatten. Der Film, der wurde ja in Großbritannien neu eingestuft. Gibt es das auch in der Schweiz?
Scheinbar wäre das höchst selten der Fall, hat mir Marc Flückiger von der Kommission Jugendschutz in Filmen gesagt. Er erinnere sich da nur an einen Film, das Kriegsdrama Schindlers Liste. Dieser Film thematisiert ja die Deportation und Vernichtung von Jüdinnen und Juden im Dritten Reich. Und als der Film vor kurzem sein 25-Jahr-Jubiläum feierte, kam er in der Schweiz teilweise nochmals in die Kinos und die Kommission hat dann die Altersfreigabe für diesen Film neu geprüft, aber das sei, wie gesagt, ein Ausnahmefall gewesen.
Bodo Frick über die Altersfreigabe bei Filmen. Und dann gab es diese Woche noch eine nicht so schöne Enthüllung zu einem bisher doch einigermaßen renommierten Filmemacher. Ich habe mit Kollegin Caroline Lüchinger darüber geredet.
Oliver Stone, großer US-amerikanischer Filmemacher. Er soll seinen Namen für Auftragsfilme über Autokraten wie zum Beispiel Alexander Lukaschenko in Belarus verkauft haben. Das hat gestern ein Recherchekollektiv bekannt gemacht. Zum Kollektiv gehören unter anderem der Spiegel, ZDF Heute, der Zürcher Tagesanzeiger oder auch der Standard in Österreich. Ich bin jetzt verbunden mit SRF-Filmredaktor Michael Sennhauser. Michael, wie kommt ein Regisseur mit Weltruf dazu, sich Autokraten und Diktatoren anzudienen?
Das scheint sozusagen die Endstufe der Opposition gegen sein eigenes Land zu sein. Oliver Stone hat sich ja stets als kritischer Geist verstanden, als USA-kritischer Geist. Und mit seinen Spielfilmen wie Platoon oder eben auch Born on the 4th of July hat er in den 1980er Jahren den Vietnamkrieg ziemlich kritisch hinterfragt. Mit Wall Street, einem Riesenerfolg, hat er den entfesselten Kapitalismus gegeißelt. Also er hat immer wieder Filme gemacht, die die USA eigentlich an den Pranger stellten.
Jetzt, die Filme, die du hier nennst, die waren, du hast es auch gesagt, ziemlich erfolgreich im letzten Jahrhundert. Hatte Oliver Stone nach der Jahrhundertwende denn einen Karriereknick?
Das kann man so sagen. Die ganz großen Erfolge, die waren vorher, aber er hat ja auch schon früh immer wieder dokumentarisch gearbeitet und nach 2000 dann häufiger. Er hat «Kommandante» gemacht, einen Film über sein Treffen mit Fidel Castro, also sozusagen dem Erzfeind der USA. Kuba hat er überhaupt mehrfach thematisiert. Er hat einen Spielfilm über Edward Snowden gemacht, einen weiteren Feind des Staates, über das World Trade Center, also über die Anschläge. Da ging es natürlich um die Angriffe auf die USA. Und so hat er seinen kritischen Blick auf die USA und ihre Widersprüche eigentlich immer weiter ausgebaut.
Und das hat ihm, so scheint es, in Hollywood geschadet.
Auf lange Sicht wahrscheinlich schon, und das und sein Alter, er ist mittlerweile 77 Jahre alt, lassen zumindest vermuten, dass er heute mit einem gewissen Bedeutungsverlust zu kämpfen hat. Einerseits ist er in den letzten 10 Jahren dauernd durch die Welt getingelt, er war auch mehrfach am Zürich Filmfestival eingeladen. Andererseits hat er zunehmend eine Faszination für Autokraten entwickelt. Er hat einen Film gemacht über seinen Freund Hugo Chavez, den Regierungspräsidenten und eigentlichen Diktator von Venezuela 2014. Und 2017 kippte dann sein Ruf definitiv, als er Putin interviewte in 4 Teilen. Diese Interviews, die halten manche für ein reines Propaganda-Vehikel. Aber im Prinzip machte er damals, also 2017, schon das Gleiche wie vor kurzem der jetzt abgesägte Fox News-Journalist Tucker Carlson, Putin interviewen, um den eigenen medialen Stellenwert zu pushen.
Ja, und wer Putin freundlich interviewt, kann sich dann auch anderen Autokraten annehmen.
So könnte man die aktuellen Enthüllungen interpretieren, wobei es bei diesen Projekten jetzt wohl eher um Geld ging. Er hat die nie wirklich öffentlich angeworben. Im Gegenteil, er war still und leise und hat seinen Ruf verkauft unter der Hand, dass es gut möglich ist, dass er einfach Geld braucht.
Oliver Stone, der US-amerikanische Regisseur als Auftragsfilmer im Dienste von Autokraten. Das hat ein Investigativverbund gestern öffentlich gemacht. Das waren die Einschätzungen von unserem Filmexperten Michael Sennhauser.
So, und bevor wir nun gleich noch die Tonspur auflösen, ein kleiner Freilufthinweis. Die Open-Air-Kinosaison, die lässt ja noch etwas auf sich warten, aber die Zürcher Langstraße-Kinos, die gehen kurz vor Frühlingsbeginn auf die Straße und zeigen Kurzfilme an den Fassaden der Stadt. Das nennt sich Nacht der lebenden Kinos und ist eine Kurzfilm-Stadtwanderung mit diversen Stationen in Zürich-Außersiel. Das findet nächste Woche statt, am Freitag, dem 15. März. Start ist um 20 Uhr beim Kino Refraff. Und wie der programmatische Titel «Nacht der lebenden Kinos» suggeriert, das oft beschworene Kinosterben ist nicht für alle. Damit wären wir aber fast beim Ende unserer Filmrolle und damit bei der Auflösung der Tonspur. Der Ausschnitt stammt aus dem aktuellen Koch-, Ess- und Liebesfilm «La Passion de Dodin Buffon» von Tran Anh Hung. Auf Deutsch heißt er etwas dümmlich «Geliebte Köchin». Immerhin geht es darum, in dem gehörten Ausschnitt, denn die von Juliette Binoche gespielte Eugénie fragt den von Benoît Magimel gespielten Dodin, ob sie denn nun seine Frau sei oder seine Köchin. Faktisch ist sie beides. Die zwei sind nicht nur ein kulinarisches Künstlerpaar, sie teilen auch seit vielen Jahren das Leben und gelegentlich das Bett. Aber für Eugenie ist die Eigenständigkeit als Kochkünstlerin ein Teil der gleichberechtigten Partnerschaft.
Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà, mais vous ne vous êtes jamais eu.
Je peux vous poser une question? C'est très important pour moi. Je suis votre cuisinière ou je suis votre femme?
Ma cuisinière.
Merci.
Als geniale Köchin Eugenie ist Juliette Binoche also derzeit in La Passion de Dodin Buffon zu sehen, dem ca. 80. Film ihrer langen Karriere. Diesen Sonntag am 9. März feiert die französische Schauspielerin ihren 60. Geburtstag. Und sie ist nicht zu bremsen. Mindestens 3 weitere neue Filme sind schon fertig. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Sennhauser. Die 5 Unverpassbaren der Woche, die finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf sennhausersfilmblog.ch. Und Kino im Kopf gibt's wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören.
SRF Audio.